Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn ihr mal Lust habt, Teil vom Podcast zu sein, dann könnt ihr gerne mal eure Frage oder euer Thema einreichen bei Instagram auf dem Kanal. Den findet ihr auch hier immer in den Shownotes, also in der Beschreibung. Da könnt ihr immer wieder teilnehmen an so Umfragen, die ich mache. Und da könnt ihr eure Frage an den Gast beziehungsweise auch generell mal Themen, die euch interessieren, reinwerfen. Wollte ich an der Stelle mal erwähnt haben, falls der ein oder andere von euch da Lust hat oder ihm was auf der Seele brennt. Und Gast ist auch schon das richtige Thema, denn auch heute bin ich natürlich wieder nicht alleine, sondern habe heute den lieben Marcel Hexel bei mir. Hi, grüß dich.
Hi.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe das erste Mal, bevor ich überhaupt deinen Instagram-Account gefunden habe, schon deinen Account bei Score, ja, bei dem Autoscoring-System gesehen, weil ich da auch unterwegs bin. Und du hast mal ein Turnier gewonnen, wo ich auch teilgenommen hatte. Und da habe ich mir das angeguckt und ich habe mal ein paar aktuelle Statistiken, damit auch die Zuhörer gleich mal einen Eindruck haben. Du bist bei Skoja mit einem 69er Average insgesamt unterwegs auf deinem Account. Und du bist bei Skoja auf Platz 36 aller Spieler aktuell gelistet. Und es sind, glaube ich, mittlerweile 16.000 oder 17.000 Spieler. Das heißt, du bist sehr viel an Bord unterwegs und auch sehr erfolgreich. Und damit vielleicht von mir erstmal genug zum Anfang. Sag gerne selber ein paar Worte, wie du zum Dart gekommen bist, aus welcher Ecke Deutschlands du kommst und ja, wie so aktuell dein Stand beim Dart aussieht.
Ja, zum Dart bin ich gekommen über den Fußball. Ich habe früher Fußball gespielt, das ist ein Lehrer. Ich bin dann nach Spelle-Fennhaus in die fünfte zurückgegangen, also gewechselt. Und habe dann abends nach dem Training dann in die Kneipe rein und dann einen Kollegen getroffen, in Gespräch gekommen, der war da am Dart spielen, da wollte ich das auch ausprobieren. Und so kam das immer dann mehr, dass ich dann immer mehr da reingegangen bin nach dem Fußballtraining dahin. Habe dann noch ein bisschen gespielt als Alleinstehender. Zu dem Zeitpunkt war das dann relativ einfach, da auch die Zeit zu investieren. Und dann habe ich dann zusätzlich auch noch einen Kreuzbandriss erlitten beim Fußball. Und dann habe ich damit aufgehört und dann darttechnisch dann voll ausgegeben.
Ich glaube, Kreuzbandriss beim Fußball ist so ein absoluter Klassiker, wie viele Leute zum Dart kommen. Da
Ja,
kenne ich
aber nicht so zustande gekommen, nicht durch ein Foulspiel oder so, einfach nur blöd im Boden hängen geblieben. Also das hätte auch bei jeder anderen Bewegung sein können.
Ja, ist halt so ein Ding mit dem Amateurfußball. Ne? Ich habe selber auch gespielt, bis ich 18 war und auch den Sport geliebt und liebt auch immer noch, aber bin dann doch sehr froh, dass ich jetzt so zum Dart gefunden habe, dass man was macht, wo man nicht jede Woche mit irgendwelchen neuen Blessuren und Verletzungen rechnen muss. Ne?
Das stimmt wohl.
Was ich gerade noch ganz vergessen habe in der Einleitung, ist erstmal noch von meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch und ich glaube auch im Namen aller Zuhörer, denn du bist wieder Papa geworden vor kurzem. Also an der Stelle nochmal ganz offiziell alles Liebe und euch einen guten Start weiterhin als Familie. Ne?
Dankeschön.
Lass uns gerne ein bisschen auf die Q-School zu sprechen kommen am Anfang, denn du hast mitgespielt dieses Jahr, habe ich gesehen, und hast da auch ordentliche Averages ins Board geknallt. Also, was ich so gesehen habe, war auch oft über 80 dabei. Bist doch, glaube ich, einen Tag ganz gut weit gekommen. Ja, sag da gerne so ein bisschen, war deine erste Q-School oder hast du schon mal mitgespielt und wie war deine Erfahrung?
Das war insgesamt meine dritte Q-School. Und diesmal bin ich einfach hingegangen, wollte das, was ich zuletzt die letzte Zeit zu Hause gespielt habe, einfach rüberbringen, weil ich hatte letztes Jahr den Arbeitsunfall noch. Da habe ich mir das wieder das Kreuz, vordere Kreuzband gerissen und Außenmeniskus. Von daher war ich dann bis vor Unfall war im Juli. War ich bis September, Oktober war ich komplett außer Gefecht, bin dann erst angefangen wieder im November. Gefühl wieder von null, war ja nicht ganz von null, aber vom Rhythmus, vom Spiel, vom Training her anzufangen. Und dafür war das sogar meine beste Q-School. Du hast es schon angesprochen, den ersten Tag lief von Beginn an eigentlich stark. Am Ende war es Top 32, da hatte ich dann gegen den Belgier eine harte Packung gekriegt, da war der Ofen aus bei mir, da wollte nichts mehr viel zusammenlaufen, aber der hat dann auch stark gespielt. Dann bin ich am zweiten Tag hier nochmal hingefahren, habe den Tschechen dann auch Hat knapp 5-3 verloren. Das sind die zwei Legs, die mich als Nachrücker gekostet haben, weil ich den nächsten Tag nicht gefahren bin, weil ich auf der Arbeit was klären musste. Hat das nicht geklappt und dann dachte ich so, ach, müsste vielleicht reichen, weil die Kalkulation war 3 Punkte plus 2, 3 oder so hätte das gereicht. Und ja, Christopher Tonders zum Beispiel, als Beispiel, der hat den ersten Tag ja nur gespielt, der ja ist ja als Nachrücker, weil zwei nicht angetreten sind. Und der hatte nach Tag 1, hatten wir beide gleiche Punktzahl und gleiche Leck-Differenz, sprich, ich wäre mit ihm nachgerutscht und das tut am Ende doch weh, dass ich den Dienstag nicht an den Montag anknüpfen konnte.
Wirklich sehr schade dann. Schade auch, dass du dann den letzten Tag nicht spielen konntest. Für die Leute, die vielleicht noch nicht so drin sind in dem Thema Q-School, da gibt es quasi immer drei Turniere erstmal in der ersten Runde, um dann in die Final Stage zu kommen. Und diese Qualifikation für die Final Stage, wo dann auch wirklich um die Tourkarten geht, die hat Marcel dann ganz knapp verpasst, quasi. Für diejenigen, die da noch nicht so viel Erfahrungen mitgemacht haben. Weil du hast bei dem Tag, wo du 32, Top 32 gekommen bist, wirklich stark gespielt, ne? Also war, glaube ich, alles so um die 80.
Ja, Ende 70, Anfang 80 war das. Vor allem kriegte ich ja jetzt, Jens Kniest ist ja ein ehemaliger Super League-Spieler, den hatte ich schon mal in Host Nation Qualifier vor 2 Jahren. Also dann konnte ich den auch beziehen. Da dachte ich so, ja, könnte was gehen. Und dann, ja, tut man sich das, eigentlich sollte man sich das ja nicht angucken, was die Gegner vorher spielen, weil es kann ja das Momentum kann im nächsten Spiel schon anders sein. Und ich hatte, glaube ich, 75 oder 76 gespielt und mein Gegner 85. Und da wusste ich, oh, Belgier, da muss man aufpassen, die können alle schon zocken. Aber da konnte ich, was zu Hause nicht immer funktioniert, aber meine Kaltstartsicherheit, was die Doppel angehen, haben mir dann doch überraschend aus meiner Sicht den deutlichen Sieg eingebracht. Und so, da war dann Selbstbewusstsein natürlich da. Und dann kam Backhausen, Super League-Teilnehmer, den dann auch noch beziehen können. Das war dann schon ein geiles Gefühl. Bis
Ja, das
heute.
ist schon sehr stark. Da kann man auf jeden Fall anknüpfen. Ist es denn für dich, um mal gleich auf Thema Ziele einzugehen, so ein bisschen, ist es für dich so dein großes Ziel, dir die Tourcard irgendwann mal zu holen? Oder welches Ziel würdest du selber so sagen, ist für dich dein persönlicher Traum?
Tourcard ist natürlich, wäre natürlich geil, wenn man das so wie Kai Götter, Leon Weber, wie die das Deutschen das jetzt alle geschafft haben, wäre natürlich geil. Das zeigt aber auch, dass es möglich aus deutscher Sicht ist. Das gibt natürlich mehr Selbstbewusstsein. Ein großer Traum wäre natürlich, European Tour einmal auf der Bühne zu stehen. Weiß auch, bei der ersten Q-School 2022, da war das mit den Eight Nations Member Qualifier noch. Da kam ich am weitesten einmal für Belgien, stand ich im Entscheidungsspiel um die Bühne und habe das leider verloren gegen den noch zu dem Zeitpunkt hatte der Chinese Tourcard Gian van Veen.
Ach, krass.
Hielte ich und dann wollte am Ende nicht mehr viel zusammenlaufen. Ich wusste nur noch 1, 2 Legs, dann bist du durch, dann darfst du auf der Bühne und da fehlte die Erfahrung, die ich denke ich mit der Zeit jetzt eigentlich geholt habe. Und ja.
Aber dann warst du ja schon extrem nah dran. Wirst du dann auch die Qualifier-Turniere dieses Jahr wieder spielen für die European Tour?
Ja, das erste Block habe ich ja jetzt ausgesetzt wegen Papa sein. Das habe ich dann, ich war gemeldet, war ich. Man wusste, der Termin war 6.2. errechnet er. Dann das haben wir uns einfach einmal angemeldet, mal schauen, was passiert. Und dann habe ich Samstagmorgen habe ich für mich entschieden, ich fahre nicht. Vor allem sah die Tendenz da aus, dass es jederzeit losgehen könnte. Und dann dachte ich so, komm, du bist 2,5 Stunden, hätte ich dann fahren müssen. Also ich wäre dann auch Samstagmorgen gefahren, das wäre nicht das Problem gewesen. Weil ich das so, Junge, du hast den Kopf nicht. Und dann mittendrin von da aus dann rüber zu brettern, ist auch nicht so schön. Deswegen dachte ich, komm, Familie geht vor. Es gibt noch einen Host Nations Qualifier Block. Das gleiche Ärgerliche. Ich hätte von so Freitag auf Samstag war die Anmeldung für Next Gen. Das war auch das nächste Ziel. Dadurch, dass wir den ganzen Tag im Krankenhaus waren, war auch nicht abends, wo ich zu Hause war, war das Turnierfeld leider voll.
Ah, okay. Aber gut, im Endeffekt natürlich da die Priorität, glaube ich, richtig gesetzt, dass die Familie vor alles geht. Ich glaube, das ist völlig klar. Aber dann ist es ja auf jeden Fall spannend für alle, die die European Tour Qualifier auch jetzt in diesem Jahr noch weiter verfolgen. Können sie auf deinen Namen mal ein bisschen achten, wo du dabei bist und wie du abschneiden wirst.
Am 17. 18. Mai ist der nächste Qualifier-Block.
Okay, da bist du dann dabei.
Ja, das ist schon im Kalender eingetragen. Genauso habe ich schon ein Ersatzevent gefunden für den 1. März. Da werde ich, wenn man mich sehen will, werde ich in Borken sein bei den NWDV-Landesmeisterschaften. Das ist so das Ziel, wenn alles gesund und munter bleibt.
Dann sind wir auch schon beim Thema Turniere mal. Das würde mich interessieren, wie viele Turniere spielst du so über das Jahr verteilt? Weil du spielst ja nun sehr viel bei Skoja online, aber wie viel spielst du auch so offline?
Schwierig, das war jetzt halt mit Kinder, Familie ist das immer schwierig hochzurechnen, aber ja, ich spiele auch viele kleine EDA-Turniere, wenn ich die jetzt auch noch alle mitzähle, dann komme ich schon wohl auf einige. Also ich denke mal, von den großen Turnieren versuche ich 5 bis 10 auf jeden Fall. Also pro Monat ein Turnier ist da meistens wohl drin, ob das jetzt eher das Ziel hat, ist das schon. Also ich habe mir da schon überlegt, da was zu machen, aber das ist immer schwierig, weil ich spiele in der Liga beides, EDAT wie auf Stildat in der Bundesliga. Ist so am Wochenende schon kaputt, auf gut Deutsch gesagt. Und dann muss man gucken, wie man die restlichen Wochenende verplant, weil Familie, Zeit muss auch sein.
Klar, die EDAT-Bundesliga habe ich auch noch hier bei mir in den Notizen drin gehabt. Aber da habe ich tatsächlich gar keine Ahnung, wie das so strukturiert ist. Ich bin im EDAT echt überhaupt nicht firm. Deshalb, vielleicht kannst du dazu mal was sagen, wo du da spielst und wie so EDAT-Bundesliga aufgebaut ist. Also wie viele Spieltage man da hat, wie viele Mannschaften und auch so ein bisschen vielleicht, welches Niveau da gespielt wird.
Ja, das ist, also es gibt einen großen Unterschied zwischen den zwei in der Ausführung auf gut Deutsch. Es sind so wie im Stil auch Blockspieltage. Wir sind aber eine ungerade eine Gruppe, wie viel sind wir? Also 7 oder 9, ich weiß nicht jetzt so aus dem Kopf nicht, wie viel. Wir sind auf jeden Fall ungerade. Sprich, du hast einen Spieltag, hast einen Einzelspieltag-Block. Sonst hast du genauso wie im Stilart Blockspielteil, da treffen sich also 3 Mannschaften, dann spielst du um 14, 17 oder um 20 Uhr. Der große Unterschied ist, da spielst du insgesamt 4 Doppel, 16 Einzel als Team. Das heißt aber, dass du da aber nur 4 Spieler Minimum brauchst. Also wenn du da mit 4 Leuten hinfährst, spielst und du so gesehen durchspielst, spielst du selber 2 Doppel und 4 Einzel. Spielst da aber auch dann Best of 5 nur. Doppel Best of 3 und die Einzel Best of 5. Und im Stil hast du ja 8 Einzel, 4 Doppel, aber von 8 Einzel jeder unterschiedlich. Also da brauchst du ja 8 Leute und da spielst du ja Best of 7. Und
Und welches Niveau wird da so gespielt, EDAT Bundesliga? Kann man vergleichen mit der Stildat Bundesliga?
unterschiedlich. Also da tun sie sich manchmal echt nicht viel. Das kommt auch an, welche Mannschaften da aufeinandertreffen. Da wir hatten schon Spiele bei, da war 18 bis 21 da, zwar mehr nicht drüber hinaus, sondern aber auch welche dann, wo du dann auch mal Glück hast, wenn da Double Trouble ist, dann kannst du dir auch mal in der 10. Runde checken.
Ist ja in etwa wahrscheinlich vergleichbar vom Ding her. Immer spannend, mal jemand hier zu haben, der auch im EDAT unterwegs ist. Die meisten sind ja dann, wenn sie Stildat spielen, nur Stildat-mäßig am Start. Du spielst viel bei Skoja, ja, das habe ich jetzt schon angesprochen. Der ein oder andere, der da auch unterwegs ist, wird deinen Namen auf jeden Fall schon gelesen haben. Wie sieht denn dein Training so aus, um auch auf dieses Niveau, was du jetzt spielst, zu kommen? Wie viel trainierst du und wie trainierst du?
Wenn die Zeit zulässt, spiele viele Online-Ligen mit, dadurch spiele ich fast jeden Tag eine Stunde, stehe ich da doch schon vor, je nachdem. Aber hängt immer darauf an, ob ich Spiele habe oder nicht. Das hängt dann von der Intensität ab, wie ich mich vorbereite. Aber in der Regel spiele ich eigentlich ganz normal Online-Spiele. Also ich mache da jetzt nicht nur Doppeltraining, da bin ich, habe ich mal mit angefangen, aber das habe ich gemerkt, das macht bei mir keinen Unterschied. Auch wenn ich die, dann treffe ich die doppelt beim Training, dann habe ich danach ein Spiel und treffe die gar nicht. Also da war schon alles dabei. Da halte ich das ziemlich zurück und spiele dann nur meine 501 Spiele, die andere. Stola ist das beste Mittel, da kannst du gefühlt ja rund um die Uhr Turniere spielen, wenn du Zeit hast. Das mache ich dann alleine gerne, als nur so im Online-Game reinzugehen, weil dann hast du ein bisschen Turnierfeeling, weil dann musst du, verlierst du bist raus, du willst ja nicht verlieren, dann ist die Konzentration ein bisschen da. Und natürlich für mich jetzt als Familienvater natürlich gutes Training ist natürlich, wenn die Zweijährige rumläuft und auch mal rumschreit auf gut Deutsch gesagt, dass ich dann trotzdem bei mir bleibe, mein Spiel spiele, egal was kommt. Für die Nebengeräusche auf jeden Fall. Ja, und unter anderem kennen mich wahrscheinlich viele, weil ich Strolia WM dieses Jahr bin ich im Viertelfinale gescheitert. Bei meiner Titelverteidigung auf Ludwigshafen. Das Jahr davor konnte ich das nämlich gewinnen. Da habe ich nämlich den meinen guten Freund Christian Schmidt, der war Strolia WM-Sieger Nummer 1. Den hatte ich dann in der ersten Runde. muss nicht sein. Aber
Da
ja.
wollte ich noch fragen zu dieser Square WM, weil ich habe das bei dir gesehen, dass du das auch bei Instagram drin hattest. Was ist das für ein Turnier? Weil ich selbst habe Square jetzt erst seit einem halben Jahr und habe davon noch gar nichts mitbekommen und weiß, viele von den Zuhörern nutzen das auch. Ja, sag mal, wann startet das? Wie kann man sich da registrieren? Wie läuft das ab?
Das startet, das ist dieses Jahr relativ spät gestartet. Das startet meistens Dezember also zur Dart WM, kann man das schon fast sagen. Es gibt natürlich viele Discord-Kanäle, aber er postet das Dart-Fan on. Das will ich jetzt nichts Falsches sagen. Doch, Dart-Fan online. Findet man auch auf Facebook. Der postet das dann auch. Der hat auch eigene Ligen, da spiele ich jetzt nicht mit. Aber der postet das im Vorfeld. Dann gibt es einen Link über Discord, wo du dich dann auch anmelden kannst. Und da wird dann auch alles weitere erklärt. Dann hast du deine Deadline, dann hast du deinen Turnierbaum, den du selber eingeben kannst. Also deine Ergebnisse trägst du da Stolia-Link rein und dann wirst du automatisch weitergeschrieben. Du siehst dann sofort auch auf das Spiel, wer als nächstes der Gegner ist. Und dieses Jahr war das alles online. Letztes Jahr war das noch so bis zu den Top 8. Dann wurden, hatten wir in Retten. Ja, bei Daytona haben wir dann, die haben ja eine Studioanlage, da haben wir dann Viertelfinale, Halbfinale und Finale gespielt.
Wie viele Teilnehmer sind da immer so am Start?
Das weiß ich jetzt, habe ich jetzt so im Kopf nicht, da hast du mich jetzt auf
Oder ja, oder wie viel Spiele hast du gehabt, sag ich mal, bis du gewonnen hast oder im Finale warst?
Also dieses Jahr war ich nur im Viertelfinale und das waren, glaube ich, schon 4 oder 5 Spiele.
Okay, und dann ist ja, dann sind ja einige am Start, dann sind es ja auf jeden Fall über 100 Teilnehmer auch, die er da registriert hat. Auf jeden Fall ein spannendes Projekt, kann sich der ein oder andere, der selber auch bei Skoja unterwegs ist, mal anschauen. Was wir immer im Podcast hier noch mit drin haben als Kategorie, ist einmal der Profi-Zirkel. Und zwar, welche Lieblingsspieler du selber hast und warum.
Ja, das wird immer schwieriger. Also mein Lieblingsspieler ist einfach Peter White. Das ist von seiner Einlaufmusik, auch wenn es momentan bei dem nicht so nicht so läuft, aber der kommt so langsam auch wieder in Spur. Der beeindruckt dann schon sehr. Das ist so mein
Bist du da
Lieblingsspieler.
schon seit Jahren so Fan? Also wie bist du dazu gekommen?
Ja, wo ich dann angefangen dazu selber zu spielen, haben wir dann auch Darts auf Sport 1 gesehen und dann war es einfach so, Darts WM zum Beispiel ein Dauerthema. Da, selbst wenn ich arbeiten bin, versuche ich die Ergebnisse noch mitzuverfolgen, wenn ich, zumindest aus deutscher Sicht, sind mir die dann wichtig zu sehen. Oder Peter White, die Top Guns, wenn man die dann schon sieht.
Ist denn bei dem Spiel jetzt bei der WM hat er ja eigentlich überraschend starke Leistungen gezeigt, auch Luke Humphries rausgenommen. Hättest du damit gerechnet oder warst du eher so, auch als Fan, trotzdem sehr skeptisch, was das wird?
Also mit gerechnet nicht unbedingt, aber gehofft, dass er es schaffen kann, ja, weil man weiß, ja, das bei ihm ist das ein Thema mit den Nerds, das verstehe ich hin und wieder selber nicht, als Fan auch nicht. Manchmal übertrieben, vor allem, dann spielt er ein gutes Spiel und tauscht die aus. Bin ich jetzt zum Beispiel nicht so ein Freund von. Ich selber, das Setup, was ich gerade aktuell spiele, spiele ich schon seit 1,5 Jahren, circa. Ja, nicht ganz 1,5, aber über ein Jahr spiele ich die dann doch schon. Also
Ja, ich
bei.
glaube, Beständigkeit ist schon ein wichtiger Faktor. Ist auch was, was man als Anfänger oder wenn man sozusagen sich ausprobiert, wahrscheinlich noch nicht so am Start hat. Also ich kann auch nur sagen, ich selbst habe auch mein Set jetzt schon seit über einem Jahr und habe mir auch diese Set noch zweimal neu geholt. Einfach, dass ich da abgesichert bin, nicht, dass sie das nicht mehr produzieren oder sonst was, weil es so von einer kleineren Firma, was ich spiele. Weil ich glaube, diese Beständigkeit da, seinen Weg zu finden und dann auch darauf zu vertrauen und nicht sozusagen jeden neuen Trend immer dann wieder mitzumachen, ist was relativ Wichtiges, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, meine ersten Darts, das waren auch die vom Maximizer als diese. Damit bin ich angefangen. Also ich habe mich schon vieles durchprobiert, vor allem, ja, ich glaube, überwiegend fast nur von deutschen Spielen. Also ich mache das ziemlich nicht und vom Namen abhängig. Ich gucke einfach, was funktioniert. Und dabei bleibe ich dann ziemlich eigentlich. Bis dann gar nichts mehr geht, dann probiere ich vielleicht hin und wieder mal was Neues aus.
Ja, Max jetzt ja auch zum Glück. Max Hopp zurück auf der Tour. Haben wir uns, glaube ich, alle sehr gefreut aus deutscher Sicht für ihn.
Da tut es mir leid, die ganzen Kommentare, die er teilweise abgekriegt hat. Ich habe den ja schon jetzt zum zweiten Mal hintereinander bei der Q-School erlebt. Sehr sympathisch. Der hat immer ein offenes Ohr. Spielt gute Darts, das braucht man nicht sagen. Der ist halt, ich denke mal, mental ist, Daten ist so mental, und wenn du da dann seit Dauerdruck kriegst, irgendwann zerbricht jeder Beste. Das wird man auch noch sehen, wie Luke Littler zum Beispiel, bestes Beispiel, der Youngster jetzt Weltmeister, wie er das jetzt handhabt. Der Hype ist zwar hoch, aber man kann leider Gottes aber auch tief fallen.
Ja, sind auf jeden Fall ganz andere Themen, mit denen man dann wieder konfrontiert ist, ne? Ich mag Max auf jeden Fall auch sehr, so von seiner ganzen Art. Hoffe auch, dass er irgendwann mal, wenn wir hier noch weiter wachsen und ihr weiter alles supportet, so wie bisher, ja, sehr wunderbar läuft und ich sehr froh bin über das positive Feedback, dass wir ihn auch irgendwann mal hier haben im Gespräch. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, dass wir auch da ein paar Impulse kriegen. Dann machen wir weiter bei einer anderen Sache, die ich noch wichtig finde, gerade bei dem Niveau, was du spielst. Weil der wirklich sehr hoch ist. Was würdest du sagen, ist deine persönliche größte Schwachstelle in deinem Spiel?
Ja, ich hatte oft, dass ich mich vom Gegner ablenken lasse, wenn er mit den Darts klappert, hin und her, das wurde immer mehr. Das versuche ich hier und da, wenn es nicht läuft, fange ich immer noch mal wieder an, zurückzufallen, aber dann versuche vom Kopf her wieder klar zu werden und sich dann nicht ablenken zu lassen. Und halt, die Konstanz ist immer so von die, glaube ich, eine Schwachstelle von vielen Spielern, auch von den Profis teilweise, dass das nicht immer so belohnt wird, wie man das gespielt hat. Oder wie man es kennt.
Wenn du jetzt so ein Turnier spielst, wie lange wirfst du dich da vorher warm, bis du ans Board gehst? Also, was versuchst du sozusagen vom Einspielen her?
Meinst du jetzt für die Thruja-Turniere?
Nee, vor allem, wenn du jetzt so was wie Q-School oder so spielst. Also, wie lange brauchst du, bis du da sozusagen warm bist und dann mit einem guten Gefühl auch in dein Spiel reingehst?
Das mache ich immer unterschiedlich. Das liegt auch immer daran. Ich versuche immer eine Stunde vorher da zu sein, Platz zu finden, hier ein bisschen noch was zu trinken holen. Und dann so die letzte Viertelstunde vor Beginn fange ich dann wirklich intensiv an, wo ich mich dann auch ein bisschen zusammenreiße und versuche zu konzentrieren. Vorher ist das eigentlich nur viel erstmal den Arm locker. Hier ein bisschen quatschen, hier mal 121 mit einem Kollegen oder so zusammen zu spielen. Aber so jetzt Schustel zum Beispiel, will ich da rausklammern, weil das ziemlich speziell ist. Da hast du, wir hatten glaube ich 8 Boards oder so, aber wenn du da über 400 Leute, wie viel waren wir, weiß ich jetzt gar nicht im Kopf, da stehen hast, dann stehen da vier, fünf Leute vor dir, um warm zu werden, wenn die anderen spielen. Das bringt aus meiner Sicht auch nichts. Da versuche ich dann eigentlich möglichst schnell, sobald das Spiel fertig ist vor mir, dann schon ans Board zu sein. Dann habe ich nämlich noch ein bisschen Zeit, bis mein Gegner da ist. Also es ist ja bei der Fusel so, sind beide Gegner da. Dieses Jahr hatten wir auch PDC-Schreiber. Sind beide Gegner da, hast du noch neun, machen so wie bei den Profis neun Practice-Starts und dann geht's los. Und ja, zu Hause zum Beispiel Scooter-Turnier, die spiele ich teilweise PC hoch, anmelden, feiern. Gucken, was
Ja,
kommt.
da macht es ja auf jeden Fall Sinn. Ne? Und dann ist es ja auch wie du jetzt schon sagst, bei der Q-School und so, da musst du ja auch auf dem Punkt dann da sein. Neuen Pfeil ist ja nichts zum Einwerfen nochmal. Also von daher sollte man das vielleicht dann auch in den Fokus stellen, dass man schnell da ist sozusagen. Wir sind schon wieder fast am Ende von der Zeit her. Was ich immer ganz gerne mache zum Abschluss, ist den Gast fragen, wenn du dich jetzt selber, Marcel, treffen würdest am Anfang, als du angefangen hast mit Dart spielen, welchen Tipp würdest du dir mit auf den Weg geben aus heutiger Sicht?
Mit Spaß auf jeden Fall nicht verlieren. Mit Spaß dabei gehen, nicht zu viel wollen. Und dann Step by Step nicht hohe Ziele setzen, sondern erst die kleinen Ziele erreichen und dann mal gucken. Stück für Schritt nach oben arbeiten.
Das ist ein guter Aspekt, glaube ich, nochmal. Gerade dieses Schritt für Schritt gehen. Gerade auch bei Skoja zum Beispiel oder wenn ihr andere Apps habt oder was auch immer mit Statistiken. Ich sehe zum Beispiel ja dann immer in meiner Monatsstatistik, wie sich so das verändert hat. Ob ich da einen halben oder einen Punkt höher gekommen bin im Average und diese kleinen Schritte, die man so dann oft nicht sieht, sondern nur in einem Gesamtkontext, die, glaube ich, zu würdigen, ist wichtig, dass man da, wie du schon sagst, nicht zu schnell zu viel will.
Ja, ich habe das ja auch zwischenzeitlich, da gucke ich zu viel auf dem Average. Der Average ist wirklich manchmal wirklich scheißegal auf guter Schüsse. Wichtig ist, die Kreuze auf der richtigen Seite zu haben. Das muss man verinnerlichen, auch wenn es nicht läuft. Ich hatte letztens nämlich selber ein Spiel vom Story lief's nicht. Gegner lässt liegen, ich bin da. Vom Kopf her einfach dranbleiben und gucken, was geht. Der Gegner muss erstmal das Doppelfeld treffen. Und ich hatte Bundesliga letztens auch ein Spiel, guck mich meinen Kapitän später auch an, gewinne ich 4-3, steht 3-1 hinten, drehe das Spiel noch und spielt aber im Schnitt 10 Punkte besser. Da fragt man sich auch, wie kann das sein, dass der Gegner so hoch führt auf guter Stelle. Das sind dann auch solche Sachen, wo man wirklich zwischenzeitlich sagen sollte auch, Average ist nicht alles.
Definitiv, ganz viel Timing einfach. Das ist so das Schöne an dem Sport, dass man mit dem richtigen Timing auch immer gegen einen Gegner, der ein bisschen besser drauf ist, was auswirken kann. Ich danke dir, Marcel, ganz herzlich für die Zeit. Wir sind am Ende, damit wird wieder nicht zu lang für euch gestalten als Zuhörer. Und ich danke euch natürlich für Zuhören. Gebt gerne 5 Sterne bei Spotify und allen anderen Plattformen. Das wäre sehr lieb, wenn ihr uns da unterstützt, damit die Sache hier weiter wächst. Und dann sage ich danke Marcel und an euch alle Good Darts und bis zur nächsten Woche.
Sehr gerne.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.